Zeit zur Versöhnung
mit Gott,
so das Thema der Predigt heute. Und vielleicht führt das erstmal zu, ja, vielleicht auch ein bisschen kritischen Rückfragen. Ist das wirklich jetzt die Zeit zur Versöhnung mit Gott und für so ein Thema? Wir haben es vorhin schon gehört, diese Nacht sind 300 Raketen und Drohnen aus dem Iran Richtung Israel abgefeuert worden, irgendwie in nächster Eskalation. Und man weiß noch nicht so recht, was daraus werden wird und hofft und betet, dass nicht der nächste große Krieg daraus wird. Und wir reden über Versöhnung mit Gott. Geht es nicht gerade viel mehr um Versöhnung zwischen Menschen und wie wir das irgendwie doch hinkriegen und wenigstens unseren mini kleinen Beitrag dazu liefern können? Nun, dazu würde ich sagen, doch, ich glaube, gerade jetzt ist es auch wichtig, darüber zu reden, weil die Versöhnung mit Gott die wichtigste Versöhnung überhaupt ist. Und zwar selbst aus der Perspektive, dass es ja auch um Versöhnung zwischen Menschen geht. Denn die Frage ist ja, wie kommt man denn eigentlich von Feindschaft und Hass zu Versöhnung? Wie kommt man dahin, wenn erstmal Feindschaft und Hass da sind? Durch bessere Informationen? Durch kluges Nachdenken? Also nichts dagegen, ne? Und das hat schon seinen Anteil, aber es wird nicht reichen. Was es braucht, um von Hass und Feindschaft zur Versöhnung zu gelangen und zum Frieden zu gelangen, ist die Erfahrung von Versöhnung. Die Erfahrung, dass wir selber schuldig werden und dass einer uns die Hand zur Versöhnung entgegenstreckt. Anders wird es nicht gehen. Bestes Beispiel ist für mich Paulus, ne? So einer, der in seinen jungen Jahren Spaß daran hatte, Christen zu verfolgen und sie hinter Gitter zu bringen und Spaß daran hatte, dass ein Mann wie Stephanus gesteinigt wurde, zu Tode gesteinigt wurde. Was hat den umgedreht? Die Erfahrung von der Versöhnung. Die Erfahrung, dass Jesus ihm begegnet ist und ihm vergeben hat. Letztlich geht alle Versöhnung von Gott aus. Und Versöhnung zwischen Menschen hat darin seinen Grund. Und von daher, auch dann, wenn es darum um die Versöhnung zwischen Menschen geht, muss man nochmal zurückgehen auf die Versöhnung mit Gott. Es könnte auch noch eine zweite kritische Rückfrage geben. Was soll das Thema Versöhnung mit Gott? Nämlich die Frage, also Ingo, wo ist denn eigentlich das Problem? Also ich habe ja jetzt schon so ein paar Predigten gehalten über Versöhnung oder Zeit zur Versöhnung und immer stand so ein Problem im Hintergrund. Ne? Also Zeit zur Versöhnung im politischen Streit war die erste Predigt. Da ging es um die zunehmende Polarisierung in unserer Gesellschaft. Ja, und das ist ein Problem. Dann habe ich über Zeit zur Versöhnung mit sich selbst gesprochen, mit uns selbst, mit unserer Lebensgeschichte, unserem Leib, unseren Gaben und Grenzen. Ja, und da merken wir ja schon auch, kriegen wir nicht immer gut hin, ne? Karfreitag habe ich über Versöhnung mit der Welt gesprochen, mit dieser ungerechten, manchmal feigen, gewalttätigen und sündigen Welt. Und das ist ja nun wirklich ein Problem, sich damit zu versöhnen, mit dieser Welt. Aber Gott hat es getan. Und an Ostern habe ich über die Versöhnung mit unserer Machtlosigkeit angesichts des Todes gesprochen. Unserem letzten und größten Problem. Also, immer irgendwie so ein Problem im Hintergrund. Ja, und wo ist jetzt das Problem bei der Versöhnung mit Gott? Der liebe Gott liebt doch alle Menschen und ich gebe mir ja auch Mühe, ein guter Mensch zu sein. Ist doch alles in bester Ordnung, oder? Also habe ich doch schon Frieden mit Gott und bin versöhnt mit ihm. Da gibt es doch gar kein Problem, oder? Na, schauen wir uns das im Neuen Testament noch mal näher an. Aber zunächst noch mal die Frage, woran merkt man das denn eigentlich? dass man versöhnt ist mit Gott, dass man Frieden hat mit Gott. Ich glaube, viele würden da sagen, ja, woran merke ich das? Ich merke das so im Inneren, an einem Gefühl von Frieden. Wenn man mit Gott versöhnt ist, dann fühlt sich das im Inneren eben auch so an. Die Frage ist nur, ist das der richtige Maßstab? Mein Gefühl. Und von der Bibel her gesehen muss man sagen, nee, ist nicht der richtige Maßstab. Unsere Gefühle sind wichtig, aber sie können auch sehr trügerisch sein. Stellen Sie sich vor, da ist ein Paar irgendwie schon lange verheiratet, sie haben gemeinsame Kinder, Haus, Hund, alles in bester Ordnung und irgendwann sagt sie, ist es aus, ich gehe. Und er fällt aus allen Wolken und fragt, warum, was ist los, wie können wir es retten, was hat dir gefehlt? Und sie sagt, da war schon lange keine Liebe mehr, ich habe nur die Fassade aufrechterhalten. So kann das sein. Unsere Gefühle sind wichtig und wir sollten sie ernst nehmen. Keine Frage. Aber sie zeigen uns nicht immer die Wahrheit, die echte Realität. Also, daher nochmal die Frage. Ja, woran kann man das denn eigentlich ablesen, ob man Frieden mit Gott hat? Ob wir versöhnt sind mit ihm? Wo erfahren wir das? Und die biblische Antwort heißt, also am Ende erfahren wir es erst im jüngsten Gericht. Da erst wird sich endgültig zeigen, wie es um unsere Beziehung mit Gott bestellt ist. Das ist ein schwieriges Thema, also jüngstes Gericht. Ziemlich lange wurde auch sehr, sehr viel in der Kirchengeschichte darüber gesprochen und aus dem Evangelium der frohen Botschaft wurde eher so eine Drohbotschaft irgendwie. Wurde die Hölle in grellen Farben ausgemalt, in der Hoffnung, dass die Menschen dann noch mehr nach Jesus als dem Retter suchen und sich auch einigermaßen benehmen. Gab es auch in freien evangelischen Gemeinden, wo sehr, sehr viel darüber geredet wurde und das immer so das einzige Argument war, irgendwie weißt du, ob du gerettet bist, tralala, im jüngsten Gericht. So, die Zeiten sind vorbei und heute reden wir fast gar nicht mehr darüber. Wird der Sache aber auch nicht gerecht, wenn man die Bibel aufmerksam liest. Denn das Neue Testament redet ziemlich oft darüber. Paulus sagt sogar, dass das jüngste Gericht zum Evangelium, also zur guten Nachricht, dazugehört. Römer 2, Vers 16. Der erste Bibelvers, den können wir jetzt auch mitlesen. Da steht, alles kommt ans Licht, wenn Gott durch Jesus Christus Gericht halten und das Innerste der Menschen aufdecken wird. So bezeugt es die gute Nachricht, also das Evangelium, die mir anvertraut ist. Alles kommt ans Licht, wenn Gott Gericht halten wird. Und das zählt zum Evangelium. Und ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine gute Nachricht. Man muss sich ja nur mal vorstellen, das würde ausfallen, das jüngste Gericht. Dann könnten Menschen Kriegsverbrechen begehen, Banken ausrauben, Menschen drogenabhängig machen, vergewaltigen, Giftmüll in die Landschaft kippen, Brandsätze in Häuser werfen, wie zuletzt in Solingen. Und wenn sie es ganz schlau anstellen und nicht erwischt werden, kommen sie damit durch. Es bliebe ungestraft. Wollen wir das wirklich? Klar, denen, die das machen, denen könnte es gut so passen, wenn das jüngste Gericht ausfiele. Nach biblischem Zeugnis fällt es aber nicht aus. Und nicht nur die Schwerverbrecher müssen da durch, sondern wir alle. Und wie der Vers aus Römer 2 sagt, da wird das Innerste des Menschen aufgedeckt. Ja, kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Röntgen. Ja, von außen siehst du da gar nichts. Fühlst dich total gesund und alles prima. Und irgendwann ist da doch irgendwie was und da siehst du vielleicht den Schatten auf der Lunge.
Und der Vers sagt, ja, so ist das im jüngsten Gericht. Da werden wir bis ins Innerste hinein durchleuchtet. Und da kommt wirklich raus, wie es um uns steht. Und eben auch um uns steht in Bezug auf Frieden oder Unfrieden mit Gott. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ob wir Frieden mit Gott haben, das können wir nicht an unserem Gefühl ablesen. Sondern das ist eine Frage, die letztlich im jüngsten Gericht entschieden wird und an der unser ewiges Schicksal hängt. Und da merkt man auch nochmal, hey, sehr zentral wichtiges Thema. So, aber wie kommt man denn jetzt eigentlich zum Frieden, zur Versöhnung mit Gott? Am Ende sind es genau zwei Wege, auf denen man das versuchen kann, zum Frieden zu Gott zu kommen. Den einen Weg nenne ich den Weg des Gesetzes. Der funktioniert so. Gott ist ein heiliger Gott und hat einen Anspruch auf unser Leben. Wir sind verpflichtet, seinen Weisungen zu folgen, die auch gut sind. Und also müssen wir das mit aller Kraft probieren. Ja, und vielleicht sagt dann auch jemand, ja, ich halte mich an die 10 Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Falschzeugnis reden, du sollst niemanden berauben, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Vielleicht sagt auch jemand, so wie der reiche junge Mann, der einmal zu Jesus kam mit der Frage, so was muss ich tun, um das ewige Leben zu gewinnen? Der Bezug nimmt auf diese Gebote und sagt, habe ich alles gehalten, von Jugend auf. Ja, ich tue sogar noch mehr, ich mache sogar noch einen Bogen um die Dinge, die mich in Versuchung führen könnten, die vielleicht in sich noch gar nicht falsch sind, aber die irgendwie mich ins Schlingern bringen könnten, ins Schlittern bringen könnten. Also verzichte ich mal lieber auf Alkohol und RTL2. Lieber will ich auf mehr als nötig verzichten und nicht in Sünde fallen, als alles mitzunehmen und am Ende doch da zu landen, wo ich nicht hin will. So. Also ich versuche das alles zu halten und so auf diesem Wege des Gesetzes gelange ich, wenn ich mir wirklich Mühe gebe, am Ende zum Frieden mit Gott. Nun zugegeben, das wird wahrscheinlich kaum jemand von uns so sagen und so ausdrücken. Ich versuche es auf diesem Wege. Aber es gibt diesen Weg des Gesetzes auch ein bisschen moderner und netter klingender. Und weniger anstrengend. Das klingt dann vielleicht so. Also ich bin ja vielleicht keine Mutter Teresa, aber ich bemühe mich schon auch irgendwie ein guter Mensch zu sein. Und ja, ich denke schon, dass ich das auch bin. Also jedenfalls kein schlechter Mensch. Ich bin kein Mörder und kein Kinderschänder und ich klaue auch nicht im Supermarkt. Mehr kann man doch nicht verlangen, oder? Mehr wird Gott schon auch nicht verlangen. Sonst wird es am Ende im Himmel ja auch sehr leer werden. Klingt netter, oder? Aber das ist völlig egal, ob man den ersten Weg mit einem ganz total hohen moralischen Anspruch nimmt oder eher so low level bleibt und sagt, am Ende wird Gott das schon alles nicht so eng sehen. Beides ist der Weg des Gesetzes. Und dieser Weg führt nicht zum Frieden mit Gott. Man kann das probieren, es wird aber nicht gelingen. Niemals. Römer 3, Vers 20, das ist der nächste Bibelvers, den wir hier sehen. Durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht sein. Und da ist völlig egal, ob die Latte ganz hoch liegt, sodass nur die Weltbesten drüber hüpfen können, oder ob sie so tief liegt, dass jeder irgendwie drüber kommt. Es ist und bleibt der Weg des Gesetzes. Und Gottes Wort sagt, auf diesem Weg wirst du niemals zum Frieden mit Gott gelangen. Durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht werden. Nun predige ich hier vor vielen Menschen, die schon lange irgendwie im Christsein verwurzelt sind. Vielleicht denkt der eine oder der andere jetzt, Mensch, Ingo, ja, kenne ich irgendwie alles schon. Bin ja auch schon 30 Jahre Christ. Nächster Punkt bitte. Aber Vorsicht. Ich glaube, dass uns dieses Denken auf dem Weg des Gesetzes am Ende doch zum Frieden mit Gott zu kommen, ganz tief in uns drin ist. Können wir die richtigen Dinge sagen? Und dann, wenn uns die ganze Geschichte mal ganz eng auf die Pelle rückt, dann kommen sie doch wieder die Fragen. Ne, wenn wir mal wieder unangenehm daran erinnert werden, dass auch unser Leben endlich ist und wir einmal sterben müssen, dann schleicht sie sich wieder hinein, die große Frage. Wie ist das eigentlich? Wird es reichen für mich? Bin ich gut genug? Habe ich genug getan? Angesichts des Todes stellen sich solche Fragen. Also ich stelle mir die auch. Ne? Wir haben gerade zwei bewegende Beerdigungen erlebt von Menschen aus unserer Mitte, die nicht alt gestorben sind. Und mir rückt die Frage dann immer ganz nah. Habe ich genug getan diesen Menschen gegenüber? Und die Frage kann auch ganz nahe rücken, wie ist es mit Gott? Und schwupp ist es wieder da, der Weg des Gesetzes, bei dem alles am Ende an uns hängt, an dem, was wir tun und lassen, der nicht der Weg zum Frieden mit Gott ist. Durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch vor Gott gerecht sein. Und der andere Weg, es ist der Weg, den Gott gebahnt hat, und es ist der Weg des Glaubens. Ein vollständig anderer Weg, obwohl er mit den gleichen Voraussetzungen beginnt. Ja, Gott ist ein heiliger Gott, das ist so. Ja, er hat einen Anspruch auf unser Leben, das ist so. Wir sind verpflichtet, seinen Weisungen zu folgen, die ja auch gut sind. So weit, so klar und so gleich. Aber wer den Weg des Glaubens geht, gibt zu, mein Bemühen wird niemals reichen. Es ist nie genug. Ich kann den Willen Gottes nicht erfüllen. Ich kann nur daran scheitern. Und darum hängt sich der Glaube an Jesus Christus und das, was er längst schon getan hat. Also nicht ich muss was tun, sondern wir hängen uns an das, was er schon längst getan hat. Wir kommen gerade von Ostern her, von Karfreitag und Ostern. Jesus Christus hat am Kreuz meine Schuld, unser aller Schuld, die Schuld dieser Welt auf sich genommen. Jesaja 53, Vers 5, das nächste Bibelvers. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Schon im Alten Testament lange vor Jesus gesagt, im Hinblick auf das, was Jesus tun würde. Siegfried Kettling, deutscher Theologe und Buchautor, hat für dieses Geschehen einmal folgendes Bild gebraucht, was ich für mich jedenfalls sehr sprechend fand. Er schreibt, stellen wir uns einmal vor, Sünde wäre so etwas wie Schrott. Wenn wir nun den ganzen Schrott unseres Lebens und den Schrott aller Menschen aller Zeiten zusammentragen könnten, was gäbe das für einen gigantischen Berg? Und wenn dann jemand käme und schmölze diesen Berg von Schrott ein und gösse daraus eine Plastik, wie würde die Gestalt, die aus nichts als Sünde besteht, wohl aussehen? Käme da die Fratze des Satans heraus? Aus all dem Schrott? Und er schreibt weiter, das Neue Testament sieht das anders. Paulus bezeugt, Gott hat den, der keinen Kontakt zur Sünde hatte, für uns zur Sünde gemacht. Der gekreuzigte Jesus ist genau der aus nichts als unserem Schrott besteht, der für uns zur Sünde gemacht wurde. Jesus ist vor Gott der Inbegriff aller Sünde. Darum hat Gott ihn für uns gerichtet. Und nun kann der Glaube sagen, dieser Jesus ist meine Sünde. Meine Schuld liegt nicht mehr bei mir und auch nicht mehr auf meinem Gewissen, sondern bei diesem Jesus Christus. Er trägt die Strafe weg. Wer das glaubt, dass Jesus ein Retter ist, der ist errettet. Soweit dieses Zitat von Siegfried Kettling. Das ist der Weg des Glaubens. Und damit der Weg, der allein zum Frieden mit Gott führt. Ich habe vom jüngsten Gericht gesprochen und dass sich da erst endgültig zeigen wird und ja, wie es um uns und auf Gott bestellt ist. Stellen wir uns das einmal plastisch vor. Wie wird das wohl sein? Ich stelle es mir so vor. Wir sitzen auf der Anklagebank. Und auf dem Richterstuhl sitzt kein geringerer als Jesus selbst, Sohn des lebendigen Gottes. Und vor ihm kann ich nichts verstecken und sagen, ach, war alles nicht so. Er durchschaut mich mit seinem Röntgenblick, Kind meiner heimlichen und meiner offensichtlichen Sünden. Die Anklageschrift wird verlesen und ich kann nur anerkennen, das ist wahr. Jedes Wort ist wahr. Jeder einzelne Punkt. Und der Richter fragt mich, Angeklagter, bekennen Sie sich schuldig? Und ich kann nur sagen, ja, schuldig. Keine Ausflüchte mehr, keine halbherzigen Entschuldigungen. Dann werden alle angewiesen, sich zu erheben und das Urteil wird verlesen. Im Namen des dreieinigen Gottes, der Angeklagte ist schuldig in allen Punkten der Anklage. Und der Richter schaut mich an und sagt weiter, der Angeklagte wird frei und gerecht gesprochen und hat Frieden mit Gott in Ewigkeit. Großes Gemurmel. Schuldig und dann doch Freispruch? Wie kommt das? Und die Urteilsbegründung lautet, der Angeklagte ist gerecht geworden durch den Glauben und hat Frieden mit Gott durch seinen Herrn Jesus Christus. Und er bin ich. So steht es in Römer 5, Vers 1. Wir haben den Vers ganz am Anfang schon mal gehört. Ich lese ihn nochmal. Es erscheint auch noch einmal mit der Luther-Übersetzung. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So und nur so bekommen wir Frieden mit Gott. Aufgrund des Glaubens durch Jesus Christus, durch das, was er längst schon getan hat für uns. Und ganz praktisch, ich springe noch mal ein Stück weiter im Römerbrief. Da ist in Römer 10, 9 und 10 davon die Rede, wie wir gerettet werden. Anderer Begriff, aber im Prinzip doch die gleiche Sache. Hier haben wir über Frieden mit Gott, Versöhnung mit Gott gesprochen, gerettet zu werden. Beleuchtet das Ding von der anderen Seite, ist aber im Kern geht es um das gleiche Thema. Dort steht Römer 10, 9 und 10. Wenn ihr also mit dem Munde bekennt, Jesus ist der Herr und im Herzen glaubt, dass Gott ihn vom Tod auferweckt hat, werdet ihr gerettet. Wer mit dem Herzen glaubt, wird von Gott als gerecht anerkannt. Und wer mit dem Mund bekennt, wird im letzten Gericht gerettet. So einfach ist es. Mit dem Munde bekennen und mit dem Herzen glauben. Also, klar, ne? Jesus ist nicht irgendwie ein Zauberspruch, den ich nur irgendwie im Munde fühlen muss und mein Herz ist davon gar nicht berührt und dann habe ich die richtigen Worte gesagt und das ist alles gut. Das wäre Quatsch, mit dem Herzen glauben. Aber ja, der Mund muss es auch bekennen, muss es aussprechen. Jesus, du bist der Herr. Du bist die letzte Instanz. Du bist die oberste Autorität. Und du bist mein Herr. Wenn du das tust, wenn du das mit deinem Munde aussprichst und mit deinem Herzen glaubst, bist du gerettet. Dann hast du Frieden mit Gott. Dann bist du mit Gott versöhnt. Amen. Wir beten noch einmal miteinander. Vater im Himmel, wenn wir uns ausdenken würden, wie wir zu dir gelangen könnten, es würde immer der Weg des Gesetzes rauskommen. Der Weg, bei dem alles von uns abhängt, von dem, was wir tun oder lassen und ob wir ein guter Mensch sind in deinen Augen. Aber das wird nie reichen. Das erkennen wir im Glauben. Und so danken wir dir umso mehr dafür, dass du selbst den Weg zu dir gebahnt hast. Und wir in ihm Glauben gehen können, weil Jesus längst schon alles für uns getan hat. Welch eine Freiheit liegt darin. Danke, dass wir Frieden mit dir haben im Glauben durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.